Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Kopfknurren zwischen Grübeln und Hungern. Und heute ist jemand zu Gast, der sich auf meinen Aufruf hingemeldet hat, indem ich nach Betroffenen oder ehemals Betroffenen gefragt habe, die mir im Podcast von ihren Erfahrungen mit der Essstörung erzählen möchten. In der Serie Meine Geschichte habe ich nun schon einige sehr ehrliche und offenherzige Gespräche führen dürfen und ich freue mich sehr, heute wieder jemanden hier zu Gast haben, der den Mut und die Bereitschaft mitbringt, uns in seine Geschichte mitzunehmen. Mein Gast möchte anonym bleiben, weswegen ich mir für das Gespräch heute überlegt habe, meinen Gast den Rufnamen meines Stadtrats zu geben, nämlich Lola. Und damit war sie auch, wie im Vorgespräch, einverstanden. Deshalb in diesem Sinne steigen wir doch direkt ein und ich begrüße dich, Lola, ganz herzlich hier im Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Ramona, ich freue mich auch total hier zu sein und genau, ich finde es total wichtig, auch also insgesamt die Arbeit, die du tust und die du machst und dass Betroffene eben die Plattform bekommen, sich zu äußern, von ihren Geschichten zu erzählen und darüber auch anderen Mut zu machen. Genau, und mir persönlich ist es tatsächlich auch wirklich ein Herzens, also eine Herzensangelegenheit, vielleicht auch damit der einen oder anderen so ein bisschen Hilfestellung zu geben und auch zu zeigen, dass man es eben schaffen kann, da rauszukommen. Genau.
Total schön. Ja, deshalb einfach nur schön und ich bin sehr dankbar, dass du heute auch die Zeit gefunden hast und den Mut, wie gesagt, auch aufbringst. Weil das ist nicht immer einfach und gerade wenn es einem auch natürlich vielleicht wie auch bei dir jahrelang schon begleitet hat, das ist irgendwie fast schon eine Art mit einer gewissen Selbstverständlichkeit, mit der man darüber spricht. Aber das heißt nicht, dass sie irgendwie an ja, Relevanz oder auch Gefahren verloren hat, sondern die Krankheit ist immer noch ein sehr ernstes und sensibles Thema und das bewegt immer einem, egal wann man drüber spricht. Und aber so wie ich das auch rausgehört, da bist du natürlich schon deutlich weiter und es liegt, sag ich mal, die Schwere hat die Essstörung verloren. Du bist deiner wieder mächtig, du hast deinen auch Weg größtenteils auch daraus gefunden. Aber das möchte ich jetzt selber hier nicht vorwegnehmen, vielleicht auch als Einstieg. Magst du, liebe Lola, einmal erzählen, wo du gerade stehst, welche Erfahrungen hinter dir liegen und wie die Essstörung dein Leben auch eine Zeit lang auch bestimmt hat?
Ja, das mache ich sehr gern. Genau, also wie du richtigerweise gesagt hast, liegt hinter mir wirklich eine sehr lange Zeit der Essstörung. Ich würde das tatsächlich so tatsächlich auf 17 Jahre insgesamt fassen. Bei mir war es so, dass es tatsächlich immer, also dass die Krankheit eher phasenweise aufgetreten ist. Also ich würde sagen, die Gedanken und die Essstörung an sich mit der Anorexie hatte ich wirklich über die lange Zeit. Dennoch hatte ich einige aktive Phasen, wo ich halt wirklich die Essstörung sehr aktiv ausgelebt habe. Das heißt also, ich habe immens restriktiv gegessen. Ich hatte auch einen ganz erheblichen Sportzwang, auch verbunden mit einer Körperwahrnehmungsstörung. Und ja, insgesamt das ist wirklich eine ganz unheilsame Kombination. Und genau, man hat mir das nicht immer angesehen. Also von daher ist auch an der Stelle das Appell, also man sieht es nicht immer von außen, ja, aber nichtsdestotrotz ist das, was in einem ist, kann halt ganz anders aussehen. Und genau, ja, insofern begleitet mich das schon sehr lange oder hat mich sehr lange begleitet. Ich hatte jetzt tatsächlich auch noch mal im Vorhinein auf unser Gespräch überlegt und muss tatsächlich sagen, dass ich die erste essgestörte Erinnerung tatsächlich bereits mit 7 oder 8 Jahren sogar hatte. Also vielleicht mal als Erinnerung oder als Exkurs. Also ich erinnere mich da noch sehr gut an eine Situation, da war ich vielleicht 7 oder 8 Jahre alt und da habe ich mit einer Freundin von mir immer das Gewicht verglichen. Also mir war das da irgendwie schon total wichtig, dünner zu sein oder leichter zu sein, weil ich das sehr mit Erfolg und mit einer leistungsfähigen Person assoziiert habe, die eben auch in der Gesellschaft anerkannt war. Also insgesamt würde ich sagen, ich habe halt wirklich sehr früh gelernt, in gewisser Hinsicht, ja, dass es wichtig ist, dünn zu sein, dass es wichtig ist, super sportlich zu sein und dass sozusagen das Instrumente sind, um halt anerkannt und geliebt zu werden. Ja.
Ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da auch ansprichst, immer auch die Frage, warum stehen wir überhaupt nach diesem Dünnsein, ne? Und was steckt eigentlich dahinter? Und das kann eben, wie du auch gut beschreibst, einfach auch ein Mittel dafür sein, dass man sich nach außen als diszipliniert, emsig, strebsam, kontrolliert auch präsentiert und damit auch auf gewisse Eigenschaften hinweist, die in gewisser Weise auch sehr vorteilhaft sein können, aber auf eine Essstörung bezogen oder im Rahmen dieser Essstörung einfach auch in eine ungesunde Extreme münden können, woran das eigene Leben einfach leidet oder worunter das eigene Leben leiden kann. Und dass das so als, ja, der eigene Körper auch irgendwie so als Mittel zum Zweck missbraucht wird, jemanden nach außen darzustellen oder etwas nach außen darzustellen, aber dabei macht man sich selbst kaputt, ne?
Total, ja, absolut. Mhm. Ja.
Und wenn du so sagst, du hattest diese phasenweise Stübe immer gehabt, waren diese Phasen auch an bestimmte auch Ereignisse gekoppelt, beispielsweise, wo die Umstände irgendwie besonders herausfordernd waren oder irgendwie bestimmte Ereignisse vorgefallen sind, wo du dich an der Essstörung dich geklammert hast, weil es dir ein Gefühl von Sicherheit gegeben hat? Oder kannst du das auch an Ereignissen festmachen?
Ja, sowohl an Ereignissen als auch, würde ich mal sagen, so generell als Lebensverständnis oder Lebensmissverständnis würde ich es fast bezeichnen. Also ich habe ehrlicherweise sehr, sehr lange irgendwie mich tatsächlich mit der Essstörung und mit dem inneren Kritiker identifiziert, der mir immer oder sehr häufig ins Ohr geflüstert hat, dass ich irgendwie unkontrolliert sei, dass ich maßlos sei, dass ich irgendwie keine Disziplin habe. Wenn ich normal esse oder wenn ich mal ein bisschen mehr esse oder nicht so viel Sport mache, insofern, also insgesamt habe ich das halt wirklich, also die Essstörung an sich war bei mir sehr stark eine Umgangsstrategie, um eben auch, sag mal, negative Gefühle oder insgesamt auch Gefühle gar nicht spüren zu wollen. Und insofern, also das ist so ein bisschen auch aus generell aus meiner Kindheit resultierend, dass ich tatsächlich wenig Raum für Emotionen und Gefühle hatte in meiner Kindheit und gepaart mit dem Eindruck und dem Missverständnis irgendwie auch, dass man eben nur wertig ist und nur angesehen ist im gewissen Sinne, wenn man besonders dünn ist und besonders viel Leistung bringt. Ja, also insofern war das schon immer so ein Grundtonus sozusagen, der permanent da war. Mhm. Und dazu kamen natürlich auch dann gewisse Ereignisse. Also ich habe sehr lang Leistungssport gemacht. Also ich bin sehr ambitioniert bin ich gelaufen. Tatsächlich auch Langstrecke bis zum Marathon und das war ja wirklich, ist auch tatsächlich nach wie vor häufig noch so, in den Köpfen, beziehungsweise das Bild, dass natürlich man als Läuferin oder als Läufer sehr schlank sein muss und das natürlich auch irgendwie verbindet mit einer gewissen Essensrestriktion, ja, und zu der Zeit, das ist jetzt tatsächlich auch schon ein paar Jahre her, gab es dann natürlich auch immer mal also entsprechende Ernährungsmythen, die da so platziert wurde und in den Markt gespült wurde. Zu meiner Zeit gab es ein Konzept mit also was halt wirklich sehr stark darauf fokussierte, wirklich die Kohlenhydrate zu reduzieren und Low-Carb-Bereich zu trainieren. Also da gab es irgendwie so ein Schlagwort auch oder so ein vermeintlicher Leitspruch. Irgendwie so train low, compete high. Was eben meint, dass man halt trainieren soll mit möglichst wenig Energie und wenig Kohlenhydraten vor allen Dingen auch, um dann sich nur kurz vor dem Wettkampf dann entsprechend aufzuladen, wenn man das so sagen kann, und dann sozusagen aus dem Konzept da irgendwie besonders tolle Leistungen erbringen soll. Und das war natürlich in Kombination mit meiner Vorprägung besonders destruktiv und besonders selbstzerstörend, weil das war natürlich was mir dann im Außen meine eigenen internalisierten Glaubenssätze bejaht hat oder also gezeigt hat, dass ich ja richtig bin. Und
also du meinst richtig mit durch weniger Kohlenhydrate, und das hast du quasi durch diesen Mythos, hast du dich bestätigt gefühlt, dass du dadurch auf einen guten Weg bist.
Genau, richtig. Genau, und dadurch natürlich auch, also ich hatte mir dann immer vorgenommen, irgendwie zum Beispiel den Marathon in einer bestimmten Zeit zu laufen oder den Halbmarathon. Und insofern war das natürlich, also waren diese Ereignisse mit den Läufen und mit den Wettkämpfen schon auch nochmal ein Punkt, die mich halt in der Essstörung auch nochmal bestärkt haben oder mich in auch noch mal stärker in die Essstörung getrieben haben, würde ich sagen, im Nachhinein. Ja.
Ja. Da ist vielleicht an dieser Stelle vielleicht auch noch mal ganz wichtig, das wurde schon häufiger gesagt, aber das muss man, kann man nicht oft genug sagen, gerade auch durch solche, sage ich mal, Mythen, die dann herumirren und die dann eben etwas, einen bestimmten Erfolg versprechen, ist halt Unwissen. Und mittlerweile auch, Gott sei Dank, auch im Sport immer häufiger und immer wird es immer deutlicher, dass Kohlenhydrate einfach die Energiequelle schlechthin sind. Und wenn man Leistungen bringen möchte, dann braucht der Körper Kohlenhydrate. Das ist einfach die Energiequelle schlechthin. Heißt aber nicht, dass wenn man Kohlenhydrate isst, dann nicht auch sein Fettstoffwechsel trainiert. Und das ist immer auch die Frage, von was sprechen wir? Sprechen wir von Fettverbrennung oder Fettabbau? Natürlich können wir im Training Fett auch verbrennen, aber Fett abgebaut wird erst in Ruhe. Und kein Körper wird Fett abbauen, wenn er im Stresszustand ist. Und das sind wir, wenn wir dem Körper einfach keine Energie auch zum Training geben. Und in diesem Stresszustand wird er bestimmt nicht irgendwelches Fett abbauen, weil er einfach Sorge um uns hat. So, das heißt, alles spricht immer dafür, dass wir unserem Körper einfach nur geben, was er braucht. Und dann hat er auch das Vertrauen, in Ruhe sich ja einfach funktional anzupassen, zu ökonomisieren und letzten Endes, wenn man überschüssiges Fett, was er wirklich nicht braucht, abzubaut. Aber wenn er einfach grundlegend durchgehend im Notzustand ist, dann wird er bestimmt nicht die wertvollen Reserven, die wir haben, abbauen, weil er weiß, das Mädel hungert im nächsten Moment wieder. Deshalb werde ich hier bestimmt nicht irgendetwas loslassen. Ganz im Gegenteil, er bunkert teilweise eher. Viele wollen immer noch Fett abbauen, obwohl da kaum mehr Fett ist. Und das ist natürlich auch diese Gefahr in der Essstörung, dass es immer weitergeht, immer mehr geht, aber schon längst nicht mehr weitergehen sollte, weil man einfach auch ein gewisses Fett auch im Körper braucht. Und Fett wird immer so verteufelt und als etwas Schlechtes auch gesehen und am Körper und im Körper. Nein, das ist eine, das hat so viele wertvolle Funktionen, sei es Schutzfunktion, sei es den ganzen Hormonhaushalten. Deshalb sind Nüchternläufe einfach auch so, oder Nüchterntraining als solches. Gerade auch als Frau würde ich vom Nüchterntraining abraten. Letzten Endes, wenn man wirklich, wie du beschrieben hast, leistungsorientiert auch trainiert, dann kommt man um die Kohlenhydrate nicht drum herum. Aber auch, hatte ich gerade gestern einen sehr, sehr schönen Vortrag auch nochmal gehört. Kohlenhydrate geben einem nicht nur diese, ermöglichen nicht nur physische Leistung, sondern auch mentale Leistung, ja. Man kann die Einheit auch viel, ja, beschwingter, auch glücklicher durchziehen, als wenn man eher da nach Zucker in dem Sinne auch lechzt und einfach nur energiehungrig ist, aber dem Körper nicht gibt, was er braucht. Und dann kommt es oft zu Hungerattacken, zu Essattacken und dann besonders abends, wenn man zur Ruhe kommt. Und das ist so ein reaktives Essverhalten, was dann durchbricht und was dann auch ein sehr, ja, einfach ein ungesundes Verhältnis einfach auch zum Essen letzten Endes bringt, weil der Körper letztendlich braucht die Energie und sagt es einem auch, wenn man das ständig ignoriert und dann sehr kopfdominant einfach durchs Leben geht und irgendwelchen Mythen hinterherrennt, kann man sich da echt verlieren und vor allem seinen Körper unterwegs. Von daher hoffe ich nach dieser kurzen kleinen Abzweigung, dass du es heute besser weißt und auch anders machst.
Absolut, total. Also ich kann das alles so 100% unterschreiben, was du sagst. Und ich bin da auch mittlerweile echt dankbar, dass das auch im Sport nach meiner Meinung nach mittlerweile angekommen ist und immer mehr gestärkt wird. Wobei ich auch sagen muss, aus der eigenen Erfahrung sind da schon noch, ist da auch schon noch Luft nach oben, ne? Das merkt man dann immer mal, wenn man zum Beispiel in Social Media dann doch mal eine kritische Anmerkung macht, zum Beispiel zum nüchtern Training, wie viel Gegenwind da einem tatsächlich immer noch entgegen gespült wird und der mich einfach nur schockiert. Ja, insofern zeigt sich da ja auch, das ist noch nicht in Gänze angekommen, aber nichtsdestotrotz hat sich da schon total viel getan und ich muss sagen, also das ist auch wirklich was, was ich im Nachgang so sehr bereue und wo ich im Nachgang einfach nur so mit Kopfschütteln drauf schaue und denke so, wie konnte ich nur? Also anders kann ich es gar nicht beschreiben. Aber das ist natürlich die Kombination, ne? Kombination Ernährungsmythen mit entsprechenden Prägungen durch Diet Culture und so weiter, die einen dann tatsächlich zu solchen solchen destruktiven Trainingsmethoden tatsächlich treiben und auch ich habe wirklich jahrelang so viel nüchtern Training gemacht, dass es mir im Nachhinein gar nicht, also ist irgendwie unglaublich, dass ich das irgendwie geschafft habe. Und das ist jetzt auch in der Retrospektive, wenn ich da drauf gucke, ich muss sagen, schockiert mich das richtig. Und ich kann da, also ich weiß, dass ich das getan habe, aber ich kann mir beim besten Willen nicht mehr vorstellen, wie. Ja. Also wenn ich heute irgendwie aufwache, ich freue mich auch auf mein Frühstück, ich freue mich auf den Genuss an sich, ich freue mich aber auch auf die Energie, die ich daraus ziehe und die ich dann sinnvoll im Training auch einsetzen kann. Also da sage ich, wirklich 100%, wie du sagst, also nüchtern Training, gerade für Frauen aufgrund Hormonhaushaltsverschiebung und so weiter, nicht tun. Und das ist auch was, also das habe ich wirklich auch am eigenen Leib erfahren. Ich habe das lange verdrängt, beziehungsweise auch nicht gesehen und nicht sehen wollen, was es eben auch für Schäden und für Konsequenzen eben mit sich zieht. Ja.
Ja, und genau wie du sagst, ne, das ist halt, wir sind heutzutage so ausgeliefert und wenn teilweise es auch von Verbänden, was ich da auch für Geschichten gehört habe, beispielsweise wenn du vielleicht die Folge mit der Tanja Strohschneider gehört hattest, dann würde ich euch die Folge auf jeden Fall mal ans Herz legen. Die Folge heißt Raubbau anstatt Aufbau und das trifft es halt einfach auch und wenn das eben auch seitens der Verbände teilweise aber Funktionäre einfach auch falsch vorgegeben wird oder einfach auch da auf eine ungesunde Weise auch Grundsteine gelegt werden, die einen dann letzten Endes für die sportliche Karriere letzten Endes vorbereiten sollen, aber eigentlich dadurch einen nur ins Abseits manövrieren, weil das einfach nicht langfristig gut gehen kann. Und auch was du sagst, diese Meinung, dass man eben vor allem dünn sein soll, vor allem im Langstreckenlauf oder im Laufsport, vor allem wenn wir uns auch beispielsweise die Sabrina Mockenhaut anschauen, wie sie mit immer noch über 40 Jahren jetzt, was ich für krasse Leistungen abspult, aber weil sie einfach konsequent ihren Körper gegeben hat, was er auch braucht für diese Leistung. Und wenn jemand dann mal, sag ich mal, zwischen Wettkampfsgewicht, was ja auch manche machen, dass sie dann auch zum Wettkampf hin vielleicht auch 1-2 Kilos verlieren, wenn sie dann aber wieder auch letzten Endes das Gewicht wieder auch aufbauen, gerade auch in den Saisonpausen, wenn die Waage sich hält und das auch sich wieder ausbalanciert, dann sei dahingestellt, es ist immerhin noch besser, als wenn man ganze Zeit in diesem Defizit unterwegs ist. Aber ich bin mittlerweile auch, dass man nicht ein bestimmtes Wettkampfsgewicht braucht oder sich darauf hintrainiert, sondern ich glaube, dass man, wenn man für und mit seinem Körper arbeitet, dann kann man auch mit den 2 Kilos dann mehr im Wettkampf sogar starke und super Leistungen bringen. Und ich denke auch, dass man dann vor allem den langfristigen Erfolg hat. Und im Training kommt es ja, wie du auch sicherlich weißt, auf die Konstanz an. Und wenn man kontinuierlich trainieren kann, dann ist das viel, viel wertvoller, als wenn man dann mal 1-2 Kilo weniger beim Wettkampf hat, aber danach einen Ermüdungsbruch oder einfach gar nicht das wieder kompensieren kann und nicht adäquat regeneriert kann, weil man sich eben nicht gescheit verpflegt und an falscher Stelle spart. So, und deshalb finde ich, wenn man das dann abwiegt, ist die Ernährung ein stabile Säule, die man nicht ins Wanken bringen lassen sollte, sondern die einfach immer dazugehören sollte, aber auch nicht nur im Leistungssport oder im Sport generell, sondern auch im Alltag, weil der Körper 24 Stunden leistet und eben nicht nur beim Sport, was auch ich lernen musste und vor allem auch spüre, wenn ich mal sehr viel auch am Laptop sitze und sehr viel auch Kopfarbeit leiste. Vorher habe ich dann meistens gedacht, jetzt saß ich ja nur, ich habe dann noch nichts geschafft, nichts geleistet, aber nein, ist ja genauso auch kräftezehrend und vor allem auch kohlenhydratzehrend, wie viel wir Kohlenhydrat über den Kopf verlieren. Das ist ja Wahnsinn und das muss man sich immer auch bewusst machen und dann wiederum, unabhängig vom Sport, finde ich es dann einfach zentral, dass man einfach seine gesunde Routine hat, 3 Mahlzeiten, 2 kleine Zwischenmahlzeiten, da freut sich der Körper und auch wenn er am Arbeitstisch eine Schale Obst mit Nüssen hat, das ist eine super Zwischenmahlzeit, die dem Körper Energie gibt und wertvolle Nährstoffe. Und gleichzeitig, wenn wir dann den Sport machen, müssen wir es immer als etwas Zusätzliches sehen und das auch entsprechend verpflegen. Und das ist vielleicht gerade am Anfang, auch wenn man aus einer Essstörung kommt, überrumpelnd. Aller Anfang ist schwer, aber man muss anfangen. Und deshalb war bei mir auch das Erste, wie du auch selber sagst, du freust dich aufs Frühstück. Das war damals auch die erste größte Hürde, Frühstücken, ja. Und mittlerweile ist das wieder einfach eine gesunde und wohltuende Routine. Und ich freue mich einfach immer super dolle auf mein Frühstück. Das ist halt irgendwie so ein, ja, das ist, und das ist dann der ganze Tag fühlt sich dann nicht nur nach Abarbeiten an, bis man dann sich irgendwann damals mal zum Abend was gegönnt hat, ja. Und das hat ja auch nichts mit Gönnen zu tun. Jetzt ist einfach Essen Teil des Tages und was mir gerade, wo ich die Energie ja brauche, nämlich tagsüber, wo ich meinem Körper die Energie gibt, die er braucht. Und natürlich in Bezug auf den Sport, wie auch der Jörg den Satz immer geprägt hat und ich sage den Satz immer wieder gerne, kein Fordern ohne zu fördern. Und ich finde, wenn man mit diesem Teamwork-Gedanken einfach durch den Tag geht, dann ist Körper Freund und nicht Feind, dann ist das Essen Freund und nicht Feind und dann ist alles so viel leichter, entspannter und letzten Endes, es passiert nichts. Es passiert nichts, ganz im Gegenteil. Ja. Der Körper gewinnt Vertrauen und eigentlich so vieles, ob physisch, aber auch mental, wendet sich zum Positiven und die Veränderungen, auch die sichtbaren Veränderungen sind manchmal vielleicht ungewohnt, aber auch das, man wird dann feststellen, auch nach ein paar Monaten, dass man, was man vielleicht damals als vermeintlich dick empfunden hat, dass das völlig normal ist. Und das ist genau das, was du auch wieder sagst, diese falsche Wahrnehmung des Körpers und eine gestörte Körperwahrnehmung, die du ja auch gesagt hast, die du auch hattest, dass mit der Zeit dann, wenn man auch in diese gesunde Denke einfach auch wieder reinkommt und mit keiner essgestörten Brille auf sich selber schaut, dann sieht man erst, wie sich das eine und andere letzten Endes auch in der Essstörung zusammenkommt und dann umso mehr einfach eine Lüge vorgaukelt, die einfach nicht der gesunden Wahrheit entspricht. Und das wieder zu sehen, braucht natürlich Zeit und auch wieder die gesunde Routine. Und deshalb muss man erstmal anfangs gegen sich anarbeiten. Aber dann sieht man nach und nach klarer und auch die Wahrheit.
Ja. Ne? Ja, total. Also ich kann das total nachfühlen. Also bei mir war es wirklich ganz genauso. Also es ist ja irgendwie auch immer wirklich erstaunlich, ne? Also die Essstörung gaukelt einem ja vor, man wäre irgendwie erhaben und man wäre irgendwie was Besonderes in Anführungsstrichen. Aber wenn man sich ja mal so ein bisschen die Geschichten auch von Betroffenen anhört, das ist eigentlich immer gleich, ne? Und das ist irgendwie so erschütternd, das ist so ungesund gleich und einfach so so schlimm auch. Und bei mir war es genau so. Also ich hatte auch tatsächlich so große Schwierigkeiten, tatsächlich wieder zu frühstücken. Also das kann man sich ja irgendwie gar nicht aus einer gesunden Perspektive, kann man sich das ja gar nicht vorstellen. Aber ich musste mir wirklich so hart erarbeiten, zu frühstücken und das auch, also erstmal zu machen und dann später tatsächlich durch die wiederholende Erfahrung auch genießen zu können, weil ich weiß nicht, man denkt ja irgendwie immer so, ach ja, das ist irgendwie so komfortabel und man irgendwie muss ja einfach nur genießen und irgendwie viel essen und so. Das Gegenteil ist halt der Fall. Das ist halt wahnsinnig anstrengend und man muss, es ist ja nicht nur das Verhalten, man muss ja auch sämtliche negativen Glaubenssätze hinterfragen und in seinem gesamten Weltbild oder Ich-Bild irgendwie an der Stelle arbeiten. Und das ist schon wirklich anstrengend. Bei mir war es, fand ich, hast du auch wirklich sehr gut gesagt, auch sehr lange der Fall, dass ich tatsächlich mir Essen erst erlaubt habe, wenn ich eine gewisse körperliche Aktivität vollbracht habe. Also wenn ich irgendwie x Kilometer gelaufen bin oder Sport gemacht habe. Also bei mir war es halt sehr lauflastig tatsächlich, ne? Also irgendwie ich konnte nicht frühstücken, ich musste erst laufen gehen und solche Sachen und habe das dann auch ewig lang rausgezögert und einfach so dieses Essen als Belohnung für körperliche Aktivität, für Sport. Also das ist halt auch so typisch und so schlimm einfach. Und bin da jetzt mittlerweile auch an dem Punkt, dass ich das halt entkoppelt sehe, wobei ich auch ehrlich sein muss, dass das tatsächlich für mich immer noch der größte Punkt ist. Also im Sinne von Sportverhalten auf ein gesundes Level bringen. Also bei mir war das vielleicht, wenn ich mal so ein bisschen erzählen kann, bei mir war das eher so, dass es mir leichter gefallen ist, mein Essverhalten zu normalisieren und irgendwie eine gewisse Routine aufzubauen mit, wie du gesagt hast, ne, also 3 Hauptmahlzeiten, 2 Snacks. Aber ich habe sehr lange tatsächlich noch sehr, sehr intensiv und sehr, sehr viel trainiert, also sehr, sehr viel gelaufen. Mhm. Und das ist auch was ich seit einem Jahr in etwa dran bin, das wirklich immer mehr auch zurückzufahren tatsächlich. Also es gehört halt auch leider dazu, dass ich auch erkennen muss, also das geht jetzt nicht. Also ich kann jetzt irgendwie, ich kann jetzt nicht irgendwie 100% so weiter trainieren mit dem Ziel, irgendwie besonders tolle Leistungen zu vollbringen, sondern dass ich halt wirklich auch erkannt habe, also um halt wirklich ganzheitlich auch gesund werden zu wollen, gehört halt auch dazu, wirklich diesen Sportzwang aufzulösen. Und im Zuge dessen habe ich das halt wirklich auch sehr stark reduziert, mein Lauftraining. Ich bin jetzt auch zum ersten Mal so weit, dass ich sage, ich nehme an keinen Wettkämpfen mehr teil. Also ich streiche mal die gesamte leistungsorientierte Komponente daraus, um da einfach für mich auch so dieses so ne, dieses Leistungsziel ein Stück zu reduzieren. Und klar, ich mache Sport. Ich mache Sport aber einfach, weil ich, also weil es mir total viel gibt und irgendwie halt einfach auch mittlerweile, also es gehört einfach zu meinem Alltag. Ich kann mir ein Leben ohne Sport und ohne Bewegung gar nicht vorstellen, aber für mich war es schon auch wichtig, so dieses Leistungsdenken wirklich mal radikal zu reduzieren und genau, also wirklich auch Ruhetage zu machen und teilweise, ich muss sagen, also ich bewege mich mittlerweile auch, also für mich reicht auch ein Spaziergang, ehrlicherweise. Also es war halt auch, wo ich früher gesagt habe, Gott, also Spaziergang, das ist ja nichts. Aber nein, also das habe ich auch wirklich mittlerweile gemerkt, dass mir eigentlich teilweise der Spaziergang viel, viel besser tut und mich viel, viel, viel entspannter, also dass mich viel entspannter, also besser entspannen lässt, als wenn ich jetzt irgendwie laufen gehen würde, um irgendwie Stress zu reduzieren. Also genau. Ja, es ist einfach ein bisschen anders, also eine andere Bewegung und einfach auch, ja, dass ich versuche, das aus der Freude zu machen und nicht aus dem Aspekt, ich muss jetzt irgendwie Pace XY laufen.
Ja, total. Ganz, ganz auch wichtiger Punkt, den du ansprichst, wo ich da auch Parallelen sehe. Also ich habe, wie ich auch immer gerne sage, Sport kann Fluch und Segen zugleich sein, ne? Und ich weiß halt auch, dass der Sport auf der einen Seite mich auch gestärkt hat, auch was die Knochen anbelangt, aber auf der anderen Seite auch meine Knochen gerade auch kaputt gemacht hat, weil einfach die Energie auf der anderen Seite gefehlt hat. Deshalb habe ich eine Osteoporose. Auf der anderen Seite weiß ich, der Sport war vor der Essstörung da, das weiß ich, und ich bin damals einfach aus gesunden Ambitionen und an der Freude laufen gegangen. Aber er war dann Mittel zum Zweck und ja, mein wortwörtlich gefundenes Fressen, der mich mir auch, was dann ein ungesundes Geben und Nehmen war, gerade in der Kombi mit der Essstörung. Das ist ein sehr, sehr gefährlicher und auch sehr, dass sich gegenseitig sehr ungesund befruchten kann, wie ich es auch öfter mal sage.
Absolut, ja.
Jetzt bin ich so an einem Punkt, weißt du, wenn man aber trotzdem in dieser Zeit einfach sieht, da ist ein Potenzial in einem, ne? Eigentlich weiß man, dass man das eigentlich gar nicht richtig fördert. Da sind wir wieder dabei. Und jetzt bin ich so an einem Punkt, deshalb, ich stimme dir zu, und da möchte ich auch ehrlich sein, was ich auch schon gesagt habe, dass der Sport mir auch hilft, und auch vor allem auch geholfen hat, diese Regelmäßigkeit im Essen aufzubauen. Und ich glaube, das ist auch in Ordnung. Weil es, sag mal, jetzt ist es ein Geben und Nehmen. Vorher war es halt nur ein Nehmen, aber jetzt gebe ich meinem Körper ja auch das. Und ich muss mir mein Essen nicht erst mit dem Sport verdienen, sondern das Essen kommt vorher. Und dadurch kann man auch viel besser und anders auch letzten Endes die Leistung im Training bringen. Und das hat auch eben die sportlichen Effekte und Trainingseffekte, die man sich ja auch wünscht. Aber trotzdem war der Sport nicht immer nur reines Trainingsaspekt mit sportlichen Zielen, sondern es hatte halt auch lange ungesunde Ziele. Aber auch jetzt rundet das so mein Sein aktuell noch ab, aber ich glaube, aus ganz auch ganz natürlichen Gründen, authentischen Gründen, weil einfach der Sport zu mir gehört und ich spüre das und mein Körper zeigt mir das auch. Aber ich weiß, ich muss da vom Kopf her sehr achtsam sein und auch gegensteuern. Und dann sind Momente wie die Ruhe aushalten, und das fällt mir auch noch schwer. Und ich habe aber einfach auch, glaube ich, von der Physik her so viel Energie, die irgendwie raus muss. Und glaub, wenn ich viel auch im Kopf ausmache und durchmache, hilft mir der Sport, da einfach so eine gewisse Ruhe reinzubringen. Aber auch da wieder hat es, weiß ich, nicht nur physische Gründe, sondern ich glaube einfach auch durch die Essstörung bedingte psychische Gründe, dass ich manchmal diese Unruhe habe. Und in dem Moment muss ich dagegen steuern und auch mal eben beispielsweise nicht die Laufschuhe schnüren, sondern manchmal reicht auch ein Spaziergang oder halt einfach nur eine Badewanne. So, und ich hatte auch so einige Zeit, so einen Moment, wo ich dann wirklich so eine Unruhe in mir gespürt habe, aber dann diese Unruhe hinterfragt habe, okay, was ist es jetzt in dem Moment? Ist es wirklich, dass ich einfach gerade meinen Kopf wirklich durchpusten muss und raus muss, weil mich eben auch in dieser Zeit sehr viel einiges bewegt hat und auch belastet hat? Oder ist es halt auch ein ungesunder Zwang oder einfach fast schon wie eine Sucht, die man dadurch mit stillen muss? Und da sind solche Momente halt auch ja, wichtig, da in dem Moment zu zeigen, okay, ich habe das Sagen und nicht die Essstörung. Und so kann man auch erst wirklich diese gesunde Mitte letztlich etablieren. Und jetzt bin ich, wie gesagt, wirklich so an dem Punkt, wo ich mit meinem Körper nochmal schauen möchte, nachdem das all die Jahre nicht der Fall war. Ich möchte jetzt wirklich nochmal schauen, zu was mein Körper und ich wirklich fähig sind, wenn wir als Teamwork agieren. Und deshalb möchte ich den Sport auch gerne leistungsorientiert machen. Aber da gehört viel zu, aber vor allem auch viel Achtsamkeit. Und ich bin bei dir, dass ich glaube, dass der Sport auch auf diesem Niveau, auf dem mit dem Leistungsgedanken im Hintergrund, einem die Recovery erschwert.
Ja.
Ne? So eine extra.
Ja.
Aber irgendwie, aber wenn man da letzten Endes beispielsweise durch einen Trainer an die Hand genommen wird, und eben nicht nach dem eigenen Kopf oder nicht nach eigenen Kopf spielt, und wenn man gleichzeitig einfach auch gewisse Prämissen einfach auch einhält, wie beispielsweise nicht nüchtern zu trainieren, das Training gut zu verpflegen, dann macht man schon vieles gut und braucht dieses schlechte Gewissen dabei nicht zu haben. Ich weiß, und da möchte ich auch ehrlich sein, dass ich auch da mal besser, mal schlechter unterwegs bin, aber dass ich grundsätzlich mich auf jeden Fall viel, viel, viel besser verpflege und meinen Körper gebe, was er braucht. Und gerade auch in puncto Kohlenhydrate, vor allem dann, wo der Körper die auch braucht, rund ums Training, tagsüber, morgens, mittags und aber auch abends, ist je nach Körpertyp, der eine braucht mehr, weniger Kohlenhydrate. Ich merke, wenn ich abends einen Teller Pasta esse, dass es mir alles andere als schadet, sondern ich sogar gut regeneriere und auch gut schlafe. Tatsächlich helfen Kohlenhydrate abends auch gut zu schlafen, so als kleiner Tipp hier am Rande. Und es ist wirklich je nach Körpertyp, was ich halt auch lerne jetzt in der Ernährungsdiagnostik im Erbsen-Institut, dass es wirklich auch körperabhängig ist. Aber dieses, weißt du, Körpergefühl zu haben, wo der Körper einem zeigt, okay, das und das braucht er, hat man halt nach der Essstörung nicht. Und deshalb hilft es einfach am Anfang, rationalen Gründen zu verfolgen, die einfach auch aus guten Gründen da sind, wie beispielsweise die drei Mahlzeiten, also die Hauptmahlzeiten, die zwei Zwischenmahlzeiten und den Sport gesondert zu verpflegen. Das ist eine Challenge, aber die letzten Endes nur ein gesundes und richtiges Investment in einem selber ist, auch wenn es sich in dem Moment als schwer anfühlt. Aber eben da erstmal so eine gewisse gesunde Routine etablieren, die dann auch letzten Endes einem verhilft, wieder ein gesundes auch Hungergefühl aufzubauen, einen gesunden Appetit zuzulassen und den nicht immer gleich ignorieren oder ihn sich zu verbieten. Und ich merke auch, ein ganz wichtiger Punkt in allen Dingen ist einfach, mehr durchzuatmen und da nicht so kopflastig, nicht so streng und nicht reglementiert durchzugehen. Und ich habe auch mal mehr und weniger gemerkt, dass oftmals so eine Rechnung im Kopf mitspielt und das muss es nicht, dass da viel mehr Vertrauen sein darf. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch, dass ich vielleicht manchmal, und da spielt wieder die Essstörung auf der anderen Seite mit oder einfach die Gründe, die auch zur Essstörung geführt haben, mein Perfektionismus, dass ich jetzt auch alles sehr, sehr richtig in der Recovery machen will und vielleicht vieles schon gut ist. Aber lieber, glaube ich, bin ich in der Recovery ein bisschen strenger zu mir als und ein schlechtes Gewissen beispielsweise oder wenn man das halt hinterfragt, ist, glaube ich, nur gut. Das zeigt einem, dass man eben was ändern möchte und dass man sich eben eigentlich sich für die Liebe entscheiden möchte und eben nicht für den Teufel, wie ich das so oft gerne sage. Genau. Deshalb, das muss man sich eben auch erarbeiten, dass man auch irgendwann wirklich ganz intuitiv auch wieder essen kann, wo der Körper einen zeigt, nee, heute brauchst du mehr oder heute brauchst du weniger. Aber manchmal muss man da einfach auch mit Kopf dabei sein, weil es eben, wenn man aus einer Essstörung kommt, nicht da ist. Und manchmal muss man auch über sein Gefühl essen, weil es einfach angebracht ist. Oder manchmal hat man auch durch Sport weniger Hunger, was halt auch sehr gefährlich ist, ja?
Mhm.
Und da, deshalb da der Kopf, in manchen Momenten sagt man weniger Kopf, in manchen Momenten muss der Kopf auch noch dabei sein, damit man auf der gesunden Schiene unterwegs ist, ne?
Total, ja. Also bei mir war es auch wirklich anfangs, habe ich mich da mal beschäftigt, was überhaupt normales Essverhalten ist, also was normale Portionen ist, was man in etwa irgendwie zu sich nehmen sollte an Gesamtkalorien auch. Und Ich erinnere mich da noch sehr gut. Ich habe mir dann tatsächlich auch in Social Media da immer mal so ein paar Empfehlungen angeguckt, also auch von Kliniken. Hat ja da irgendwie so, keine Ahnung. Aber was wird in der Klinik gegessen, da in so einer Essstörungsklinik? Weil tatsächlich für mich stand da auch die Option im Raum. Und ich habe mir das angeguckt und ich war total, also ich konnte es mir beim besten Willen nicht vorstellen, so viel in Anführungsstrichen zu essen. Also zu dem damaligen Zeitpunkt, das war in etwa vor 3 Jahren, also als ich dann auch wirklich in meine Therapie gestartet bin. Das war für mich so beängstigend. Ja, im Nachhinein finde ich es einfach nur unglaublich traurig. Und also ich denke mir jetzt, okay, wenn ich das jetzt sehe, denke ich mir einfach, das ist eigentlich eine normale Portion. Und wenn ich mir dann noch so vorstelle, okay, und das war damals für mich schon total viel. Und dazu, das war aber eigentlich eine Portion, die ohne Sport gedacht war. Also wirklich einfach nur rein, um den Tagesbedarf zu decken. Das war schon viel. Und dann habe ich wirklich noch intensiv und viel trainiert, was ja auch nochmal irgendwie Unmengen an Energie verbrennt. Also ich wäre gar nicht in der Lage gewesen, das damals in irgendeiner Form, also aus dem Defizit rauszukommen tatsächlich. Und ja, genau.
Das ist halt so diese extra Schwierigkeit, dass man, wenn man wirklich auch aus der Essstörung kommt, öfter mal es einfach ein sehr großes auch Defizit mitbringt und den Körper erstmal aufbauen muss. Und das natürlich, das Zunehmen ist oftmals schwerer als das Abnehmen. Und das ist halt eine sehr zähe Geschichte und so schnell passiert da nichts. Und deshalb bei mir war auch damals so die Sorge, nimmt der Körper die Energie überhaupt auf, die ich ihm jetzt gebe. Und deshalb war das ein ganz zentraler Moment damals, dass ich einfach nur gehofft habe, bitte Körper, nimm die Energie noch auf, die Organe und alles, ja. Und das ist, das war eine sehr schwierige Zeit, aber eigentlich mit jedem Haps, sage ich, wurde es leichter und normaler und selbstverständlicher irgendwann. Und diese gesunde Selbstverständlichkeit, die kommt früher oder später. Und dass man dann wirklich, wenn man zurückschaut, denkt, boah, wie habe ich das nur überlebt? Wie habe ich das nur geschafft? Und das ist halt das, der Körper soll ja nicht im Überlebensmodus sein, sondern im Erlebnismodus, ja. Und dafür haben wir jetzt die Energie und die Freiheit, auch die mentale Freiheit, weil sich nicht alles nur ums Essen dreht. Aber in dem Moment dreht sich leider alles ums Essen, beziehungsweise ums Essen, aber wir essen nichts. Und das war diese Schrecknis. Und das hat, ja, das ist einfach ist ein Lebenselixier, was wir uns genommen haben und was eigentlich so selbstverständlich ist, was wir dem Körper, ja, verboten haben. Und da muss man sich nur vorstellen, was das einfach eine Kampfansage gegen einen selber war und dass der Körper einfach nur alles getan hat, damit wir überleben. Und der ist krass, krass, krass gut und stark, uns irgendwie über Wasser zu halten. Aber das geht halt nicht ewig gut. Und das ist halt so die Gefahr, dass wir dann diese Wende verpassen und dann kann es halt schlagartig zu Ende sein. Und deshalb appelliere ich halt echt immer daran, dass man jetzt etwas ändert, weil es halt morgen zu spät sein kann. Und was wir auch gerade sagten mit dem auch, wenn es halt gerade am Anfang umso schwerer ist, weil einfach die Portion ein Gefühl auch erschlagen, sich sukzessive steigern, klar kann man nicht von jetzt auf gleich den ganzen Teller schaffen, aber wir nähern uns dann mal ein Fünftel mehr vom Teller, dann 2 Fünftel mehr, ja, so dass man sich einfach den ganzen Teller annähert. Das war auch damals bei der Klinik, in der Klinik so der Fall und da habe ich mich auch gefragt, das ist mir alles so emotionslos hier, gemessen an Portionen. Ich will dann auch, an sich hat man ja auch Freude am Essen, so, ich habe mich ja mit Essen belohnt, Essen ist auch immer Emotion und das ist auch vollkommen okay, aber das kann dann auf eine sehr ungesunde Weise aus dem Ruder geraten, dass man beispielsweise dann übermäßig viel isst und dann danach auch, diese Form der Essstörung kennen wir auch, Richtung Bulimie oder Binge Eating Disorder, das sind ja alles ungesunde Verhältnisse, die wir zum Essen aufbauen. Und deshalb hilft es wirklich tatsächlich manchmal ganz runtergebrochen, einfach nur diese Mahlzeit zu haben, diese Struktur im Alltag zu etablieren und sich erstmal so darüber anzunähern, einem gesunden Essverhalten, auch wenn man das erstmal ja gegen einem gefühlt sieht oder gegen sich arbeitet, aber eigentlich arbeitet man für sich und die Jahre davor hat man gegen sich gearbeitet. Und gerade wenn man die Recovery anfängt, nachdem wenn man zurückschaut, was der Körper eigentlich für einen geleistet hat, sind wir jetzt in der, an der, ja, ist jetzt die Zeit, dass wir doppelt zurückgeben. Und dafür, das bedeutet, dass wir dann auch, ja, vielleicht manchmal zwei Schritte aus der Komfortzone machen, die ja eigentlich eine Gefahrenzone ist, damit wir wieder, ja, sich unserem Körper annähern und für unseren Körper da sind und eben jetzt doppelt investieren. Und es wird leichter und irgendwann wirklich einfach ein gesundes Selbstverständnis und wieder die Freude, die das Essen auch mit sich bringt, beispielsweise. Und dann darf, und dann wird auch wieder Essen so ein wertvoller Teil, nicht nur für einen selber und auch gerade, wenn man den Sport auch macht, dann ist es einfach so ein stark cooles Teamwork. Hier der starke Körper, hier das geile Essen. Bäm.
Genau. Ja? Total, so. Ja. Absolut. Ja, ja, genau. Also kann ich gar nichts hinzufügen. Sehe ich absolut genau so. Und ich muss auch sagen, also auch so was so Portionsgröße anbelangt, vielleicht, wenn da jetzt irgendwie noch Betroffene zuhören, die irgendwie noch nicht so weit sind, nochmal so ein Tipp, wenn ihr vielleicht die Masse alleine schafft, versucht doch vielleicht mal irgendwie zu energiedichteren Lebensmitteln zu greifen. Also für mich war es auch, ich muss sagen, irgendwie, ich habe damals dann regelmäßig zum Beispiel Joghurt, ich habe nur 0,1%igen Joghurt gegessen, also diese 0,1% Fett-Joghurt. Mhm. Und da vielleicht mal versuchen, einfach irgendwie den, vielleicht erstmal den 1,5er, dann den 3,8 und dann vielleicht auch den griechischen Joghurt zu nehmen und einfach damit man nicht so die Masse hat, ja. Ich weiß, dass das super schwierig ist und ich weiß es ja, weil ich auch selber erleben musste, ja, wie schwierig dieser Umstieg, jetzt mal ganz exemplarisch gesprochen, von 0,1%igen Joghurt auf 1,5%igen Joghurt war. Ja. Aber, und das ist auch so, das hast du auch ein paar Mal schon gesagt, es wird leichter, je mehr man Kontrolle aufgibt und je mehr man ins Vertrauen geht, wird es immer selbstverständlicher und es passiert nichts. Und ja. Ich muss auch sagen, also dann der Umstieg von 0,1 Joghurt zu griechischen Joghurt und jetzt, ich esse ehrlicherweise, ich esse nur diesen Vollfett-Joghurt, also diesen ganz fetten, keine Ahnung wie viel Prozent, ich weiß es ja gar nicht, ja, aber ich kann mir im Leben nicht mehr vorstellen, diesen Low-Fat-Joghurt zu essen, weil also das ist irgendwie, es schmeckt ja auch nicht, es ist ja ganz schlimm so, ne? Aber was ich sagen will, also es wird halt leichter, ne? Erstmal irgendwie den nächsten Schritt machen und nicht glauben, dass es irgendwie, also dass was ganz Schlimmes passiert oder dass man selber, dass es bei einem selber nicht funktioniert. Das war auch bei mir lange der Fall. Ich habe immer gedacht, okay, ja, die anderen haben ja gut reden, bei denen funktioniert es, aber bei mir wird es nicht funktionieren, weil mein Stoffwechsel komplett kaputt ist, mein Körper, ich habe das schon so lange irgendwie gemacht, mein Körper ist kaputt gegangen, in Anführungsstrichen, das habe ich wirklich gedacht und da kann ich aber auch nochmal sagen, also das passiert halt nicht, der Körper ist irgendwie so unfassbar schlau in dem Sinne, der passt sich halt auch wieder an, ne? Und ja, insofern kann ich nur immer sagen, also es lohnt sich so, so sehr, wirklich ins Vertrauen zu gehen und natürlich irgendwie neben dem ganzen Wissen, was ja auch sehr viele Betroffene haben und die Theorie haben ja die meisten super gut drauf, halt wirklich auch ins Machen zu kommen und drauf zu vertrauen, dass es gut wird.
Diese tief sitzende Angst, die ja immer mit der Essstörung einhergeht und dann, man weiß es, dass es nicht gesund ist, aber, oder bei mir war auch lange Zeit einfach theoretisch wusste ich so vieles besser, aber praktisch habe ich es nicht geschafft, ja, umzusetzen. Und deshalb muss man sich anfangen, zu seinem Glück zwingen. Und ja, aus diesem Zwang wird letzten Endes Glück, ja, weil man erst wieder das Leben an sich heranlässt und auch wieder die Gefühle zulässt und eben nicht nur so stumpf und beschränkt durchs Leben geht, sondern man darf und kann sich entfalten. Deshalb sage ich auch immer, viel weniger Verbote, viel mehr Erlaubnisse. Du da draußen und auch du, liebe Lola, du darfst, ja, du darfst viel mehr dürfen, viel mehr machen, viel mehr erleben und sich erst in sich selber auch den Raum geben, all das zu sehen, was das Leben eigentlich mit einem vorhat. Und wenn man so sagt, okay, beim Essen beispielsweise die Menge, damit komme ich noch nicht so klar, da mache ich vielleicht, wie du sagst, diese nämlich Nährstoffe zu mir oder Lebensmittel in einer höheren Energiedichte. Man jubelt sich, sage ich mal so, die Kalorien unter. Und das geht auch im ersten Moment so gegen einem vom Gefühl, wenn man vorher immer versucht hat, Kalorien zu vermeiden. Jetzt soll ich sie mir unterjubeln. Das ist so total gefühlt gegen, arbeitet man gegen sich an. Aber auch da wieder, was mir geholfen hat, ist einfach das im Kopf umzuswitchen, zu sagen, nein, ich arbeite hier nicht gegen mich, ich arbeite für mich. Mein Körper ja. ist dankbar. Ich habe eine verbindliche Entscheidung getroffen. Deshalb finde ich diese verbindliche Entscheidung auch so zentral, auch einfach zu sagen, ich ändere was und ich will etwas ändern. Und auch diesen Satz, ich habe den gesagt, obwohl ich ihn erstmal noch nicht gespürt habe. Aber manchmal hilft es auch, Dinge zu sagen, wo man weiß, das ist richtig und das kommt irgendwann auch im Herzen an. Ich habe immer gesagt, aus dem Kopf ins Herz. Und anfangs muss man sich selbst überlisten, um die Wahrheit wieder in sich groß zu machen. Und deshalb ja. Wir jubeln keine Kalorien unter. Nein, das sind kleine Geschenke, die wir uns verpacken, ja, und worüber sich der Körper am Ende des Tages freut. So, und irgendwann auch wieder das Herz. Nur wir müssen uns selbst wieder an unsere innere Wahrheit erinnern. Und eigentlich, unser inneres Kind kennt sie noch. Und eigentlich möchte es raus. Aber wir sind jetzt am Zug, ihnen da rauszuhelfen. Und deshalb, wie du auch sagtest, ist es so auch zentral wichtig, aber auch mal die eigenen Ängste und Glaubenssätze zu hinterfragen. Warum ist es überhaupt so weit gekommen? Was steckt dahinter? Damit wir eben nicht nur die Folge bearbeiten, sondern einfach auch die Ursache. Und wenn du selber sagst, bei dir fing das ja auch schon so früh an. Und das ist leider bei oft sehr vielen der Fall. Und das muss man aufdecken. Das muss man auch klar benennen, vielleicht aufschreiben, aufzeichnen und dann übermalen, korrigieren, radieren und eben die gesunden Glaubenssätze in sich stark machen. Weil heute wissen wir das besser. Nur manchmal kommen wir leider nicht zu diesem Punkt, dass wir das korrigieren, weil naja, das ja, es schon zu spät ist. Und deshalb auch deine Erzählungen, der Podcast hier einfach so ein Impuls zu sein, jetzt nachzudenken, jetzt zu hinterfragen, jetzt anzufangen, etwas zu verändern. Weil, wie du auch selber sagst, 17 Jahre, das ist eine unfassbar lange Zeit. Und eigentlich sollten wir alles daran setzen, reversibel zu machen, was reversibel zu ist. Genau.
Ja, genau. Total. Also, und ich denke auch, also vielleicht ist es halt auch wichtig, sich auch ein gesundes Umfeld zu schaffen, weil wir sind nun mal wirklich in einer Diätkultur, ja, Essen ist irgendwie so ein omnipräsentes Thema und gerade wenn man sportlich ist, dann aus meiner Erfahrung wird das so häufig an einen rangetragen und da aber auch irgendwie, ja, also dann irgendwie häufig die Gespräche in die Richtung, was jetzt irgendwie wieder die besonders neueste, tollste Diät ist, die Person praktiziert, wie toll man doch Sport macht und so. Und da wirklich auch den Mut zu haben, sich auch abzugrenzen und im Gegenzug auch Personen sucht, die wirklich ein gesundes Essverhalten haben, ein gesundes Sportverhalten haben. Und sich einfach so ein bisschen auch mit denen offen austauscht und sich auch Verbindlichkeiten schafft. Also bei mir war es auch so, ich habe so lange mich wirklich auch sozial isoliert durch die Essstörung, weil ich natürlich dann wirklich auch nicht essen gehen konnte, schon gar nicht spontan essen gehen konnte. Also mein ganzes Studium zum Beispiel, ich weiß nicht, ich kann es an einer Hand wahrscheinlich abzählen, wie häufig ich irgendwie zum Mittagessen mit in der Mensa war. Aber das vielleicht irgendwie auch zu nutzen und zu sagen, okay, ich bin Teil der Gesellschaft und ich möchte irgendwie auch sozialen Kontakt haben. Es gibt Leute, die ich mag und denen ich mich auch anvertrauen kann. Und dann einfach auch mal so sozusagen einmal mehr Ja sagen zu zum Beispiel Essensverabredungen oder einfach auch zu Unternehmungen, Tagesunternehmungen. Da gehört ja zwangsläufig dann auch Essen dazu. Und das einfach auch so ein bisschen für sich nutzen, ne? Weil dann ist es vielleicht auch nicht so schwer und man ist ein bisschen auch abgelenkt, ne? Natürlich ist es, darf das nicht das Einzige sein, aber für mich war das schon auch eine gute Möglichkeit, um da einfach auch so ein bisschen wieder ein Gefühl aufzubauen, was ist eigentlich eine gesunde Essensstruktur und ja, da einfach auch so ein bisschen in der Gesellschaft und im guten Kontakt zu sein.
Total. Ja. Und ins Leben zurückzufinden, ne? Bin ich voll bei dir.
Absolut, ja.
Und dieses ist so schön, dass ich musste gerade so schmunzeln, weil dieses einmal mehr Ja sagen, ne? Das ist, ich habe mir auch immer gesagt, einfach viel, viel mehr Ja sagen und bei mir war auch eine lange Zeit einfach das Gegenteil von dem tun, was ich bis dato gemacht habe. Ja. Und Gelegenheiten einfach als Chance nutzen, gesund zu werden und auch Essstörungen klar die Schranken zu weisen, nicht nur die Schranken, sondern sie gänzlich aus dem Leben zu befördern. Und dass man einfach es besser weiß und auch besser macht und die Essstörung ihre Funktion nimmt. Und dafür eben auch zentral diese Glaubenssätze, die man bearbeitet, weil man die Essstörung letzten Endes nicht als Konstrukt braucht, an der man sich festhält, in der man sich sicher fühlt. Nein, wir können sie loslassen, weil wir heute stark daraus hervorgehen und unser Leben wirklich in die Hand nehmen, in uns die Sicherheit finden und auch dafür einfach das Vertrauen wieder, ne, in unseren Körper, dass wir einfach auch das Vertrauen haben, der Körper weiß schon, was er tut. Der Körper meint es immer zu gut mit einem selbst und darauf können wir vertrauen. Und das ist halt auch das, was in letzter Zeit wirklich auch bei mir auch wieder nochmal deutlicher wurde. Mein Körper hat mich noch nie enttäuscht. Ne? Und das ist eigentlich mein Körper ist meine Prio, ja, beziehungsweise die Liebe ist meine Prio. Aber die Liebe fängt eben auch bei mir an, dass ich mir die Liebe selber gebe. Und dann erst auf diesem gesunden und liebevollen Fundament heraus kann ich ja auch erst ein Halt und eine Stütze für jemand anderes sein. Und dann ist es aufrichtig. Und dann kann komme, was wolle im Außen, ja, es beirrt mich nicht, es verunsichert mich nicht, weil ich meiner sicher bin und auch die Klarheit in mir gefunden habe. Und ich glaube, wir dürfen uns auch unserem Gefühl mit der Zeit immer mehr vertrauen. Und ich glaube, es fühlt lenkt uns auch schon in der Essstörung, zeigt uns das Gefühl sehr oft, ob wir richtig oder falsch liegen. Und manchmal ist die Essstörung halt noch stärker. Und genau in dem Moment müssen wir anfangen zu widersprechen, zu kontern. Und dann sind solche Treffen oder einfach dieses Ja-Sagen beispielsweise zu einer Einladung eine, ja, mehr oder weniger, je nachdem, wo man gerade ist, sehr große oder auch schon kleinere Herausforderung, aber immer eine Möglichkeit, weiter zu wachsen und voranzukommen. Und ich sage mal, man spürt ja just in dem Moment, wer hier gerade spricht. Die Essstörung, also oder der gesunde Anteil und welcher Stimme gibst du nach? Und wenn du dich für die gesunde Stimme entscheidest, wird sie größer, lauter und irgendwann ist es dann deine Herzensstimme und die dich eigentlich auch richtig lenkt, dann ist es dein inneres Kind, was mit dir spricht. Und ich finde mal, wenn man die richtigen Entscheidungen trifft, die halten auch länger an, weil wenn ich mich für die Essstörung entscheide, habe ich vielleicht in dem Moment ein vermeintliches gutes Gefühl, aber eigentlich kommt schnell danach das schlechte Gewissen und das plagt mich richtig so, ne? Und da bin ich auch enttäuscht von mir selber und dann mein Körper hat mir auch vertraut, dass ich dieses zweite Leben anfange zu leben oder dass ich das leben darf, ein zweites Mal und ich habe die Verantwortung übernommen und er hat mir geglaubt und ich will ihn nicht enttäuschen. Und diese Verbindlichkeit, die ich mir damals auch selber gegeben habe, die möchte ich unbeirrt weiter verfolgen. Und ich finde es auch so wichtig, dass man nicht nachgibt. Und auch wenn es mal vielleicht nicht so gut läuft, dass man aber weitergeht, sich an dem Positiven festhält und sich immer klar macht, woher man kommt und wohin man gehen möchte. Und dann auch vielleicht eine Zeit lang sich einfach den Willen einreden. Aber früher oder später wird man verstehen. Das war auch so ein Satz, den ich mir immer gesagt habe. Und ich glaube an das Leben. Und ich glaube auch du, liebe Lola, glaubst immer mehr und auch spürbar ans Leben und bist auch dort wieder angekommen, oder?
Ja, absolut. Also genau, kann ich auch auf jeden Fall nur so unterschreiben, ja.
Schön. Vielleicht abschließend, was würdest du sagen, sind deine Stärken und wie kannst du diese jetzt für deine wirklich gänzliche Heilung und Freiheit noch einsetzen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also insgesamt glaube ich, dass ich auch im Rahmen der Therapie, also ich habe 2 Jahre Therapie gemacht, habe ich sehr viel mitgenommen und es hat mich halt sehr gestärkt im Sinne von, wie reflektiere ich mich selbst, wie habe ich auch, also was sind die Gründe hinter der Essstörung und wie gehe ich perspektivisch damit um? Also ich bin ein sehr, sehr, sehr viel reflektierterer und ehrlicherer Mensch zu mir selbst geworden und habe in dem Sinne auch eben diese Stärke überhaupt aufgebaut und durch den Prozess ist es natürlich auch was mir niemand mehr nehmen kann in dem Sinne, ja, und habe auch im ganzen Verlauf gemerkt, wie man immer wieder zu neuen Themen kommt, also war am Anfang, wie gesagt, rein auf der Verhaltensebene, dann ging es halt wirklich eher so in die Hintergründe und so weiter und jetzt bin ich halt im Punkt, okay, wie kann ich mich halt noch weiterentwickeln im Sinne von genau, also wie ne, also
im Sport dass ich mich,
genau, also im Sinne von, ich sollte mich immer an erster Stelle stehen, weil an die erste Stelle stellen, so, um schlussendlich auch für andere da sein zu können. Und kam halt einfach diese Resilienz, so, die sich auch aus dem Prozess ergeben hat, ist schon eine große Stärke von mir, dass ich in dem Sinne nie aufgebe. Und das ist, glaube ich, auch für weitere schwierige Lebenssituationen, die ja zwangsläufig auch mal kommen werden, sehr hilfreich.
Total. Ja. Wenn man in sich diese Stabilität hat und auch die Zufriedenheit, die Selbstliebe, und das ist so ein wohltuendes auch Fundament in einem und einfach auch dieses Vertrauen haben, ja, hier ist jemand, mein Körper, der für mich ist. Und ja, und die Kraft und das, was ich in ihn investiere, das zahlt sich immer aus, ja. Und das ist etwas, wo man die Energie nicht sinnlos verschwendet. Das habe ich tatsächlich auch in letzter Zeit nochmal deutlich gespürt. Und natürlich auch die Zeit, was wir sagten, wenn man sich mit Freunden, in der Familie trifft und zusammenkommt. Das hat natürlich sehr oft auch mit Essen zu tun, aber das hat auch gute Gründe, weil es ist etwas sehr Wohltuendes, auch Gesellschaftliches und ja, auch für die Seele, ja, selbstverständlich. Und die Zeit auch eben mit den Familien und Freunden nutzen und auch das pflegen. Und ja, weil man daraus einfach, wir Menschen brauchen auch die Nähe. Und das ist etwas, was man in der Essstörung auch total hinten anstellt, weil man eben sich isoliert. Aber ja, es geht leider eine Zeit lang gut und leider oft zu lange und dass man den eben Absprung verpasst und deshalb wieder jetzt anfangen und die Zeit und die Kraft in sich investieren und die Menschen, die wirklich zu einem stehen, bei einem sind und das eben auch nicht als selbstverständlich anzusehen, sondern auch Danke sagen, aber dafür, wie du auch richtig sagst, erstmal auch die Kraft und die Liebe sich selbst aufbringen, um für andere auch letzten Endes da zu sein und das ist ein ganz gesunder und das ist ja ein ganz gesunder Egoismus, der nicht bedeutet, dass die anderen nicht wichtig sind. Nein, du bist dir wichtig und daraus kann sich erst auch eine ehrliche Freundschaft und auch Hingabe für andere entwickeln. Auch dort wieder ein Geben und Nehmen, ohne dass jemand zu kurz kommt. Und ich glaube, dass wir uns häufiger einfach viel, viel mehr vertrauen dürfen und das Geben und Nehmen auf unterschiedlichster Ebene beherzigen. Aber nur, wenn wir geben wollen, müssen wir auch in uns selbst letzten Endes auch investieren. Ja.
Ja. Ja. Absolut.
Schön. Liebe Lola, aber gerade dieses mit dem gesunden Egoismus, ich glaube, das ist etwas, was man nochmal gesondert thematisieren kann. Das ist, glaube ich, etwas, was wir oftmals zu negativ sehen, aber das ist auch nichts Ignorantes, nichts Arrogantes, ja. Aber dazu vielleicht ein anderes Mal mehr. Jetzt erstmal, liebe Lola, ich danke dir sehr für deine Zeit. Oh Gott, ich sehe gerade, uiuiui, das ist vielleicht heute mal eine überlange Folge, aber ich glaube, das war genau richtig, so wie es ist. Und das hätte man auch.
Absolut, ja. Ich sehe es auch gerade. Genau. Man hat gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit vergangen ist. Ja.
Das war genau richtig so und das ist alles kam zur Sprache, was, glaube ich, gesagt werden sollte. Und ich hoffe, dass es einfach auch euch da draußen im positiven Sinne wieder bestärkt, weiter euren Weg zu gehen, zurück ins Leben, aus der Essstörung, die Essstörung hinter euch zu lassen, aber auch aus ihr zu lernen. Denn ich glaube, man kann viel daraus mitnehmen, wenn man noch die Chance hat, daraus gestärkt hervorzugehen. Deshalb, man kann es nicht genug sagen, ändert etwas und fangt am besten heute damit an und nimmt diese Podcast-Folge mit, um ja positiv daran zu arbeiten, an euch zu arbeiten, für und mit euch zu arbeiten. Und liebe Lola, dein Sein, deine Reflexion, deine auch Erfahrungen, Kenntnisse, die du heute mit uns geteilt hast, bestärken auch mich. Deshalb möchte ich dir auch ganz persönlich da Danke sagen und hoffe, dass wir uns weiterhin uns beide gegenseitig folgen und inspirieren und für das Richtige bestärken.
Sehr gern. Ja, danke dir auch von meiner Seite.
Sehr schön. Ja, ihr Lieben, dann sage ich doch, setzen wir hier einen Punkt. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche und hoffe, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid. Und lasst gerne eine positive Bewertung da, wenn euch mein Podcast gefällt und ihr auch hier wertvollen Input rauszieht. Natürlich nur, solange ihr den Inhalt auch mögt und er euch gut tut. Denn wenn ihr den Podcast auch positiv bewertet, wird er auch mehr Leuten angezeigt. Und das ist, glaube ich, das, was einfach bei diesem Thema einfach so zentral und wichtig ist, damit auch noch mehr Menschen im Herzen erreicht werden und hoffentlich auch ein zweites Leben anfangen und dafür durch den Podcast letzten Endes motiviert und bestärkt werden. Deshalb, das wäre super schön. Danke schon mal vorab dafür. Und genau, bis hoffentlich nächste Woche. Und bis dahin, macht es gut und macht es besser. Auf Wiederhören.